im Licht zu finden, so viel von einem Ort zu wissen, den ich noch nie gesehen hatte. Wie wohl jedem leidenschaftlichen Lateinschüler war mir die Stadt zu einem Schattenreich geworden, das seine Wirklichkeit erst zu beweisen hatte. Ich erinnere mich an den ersten Blick aus dem Nachtzug nach dem Hochziehen der Jalousien im Liegewagen. Wir fuhren gegen 8 Uhr morgens über Stazione Tiburtina. Die Gleise zogen vorbei an Mietskasernen, unter Straßenbrücken, durch einen schmuddeligen Grasstreifen. Das erste römische Monument, das ich sah, war der Tempel der Minerva, kurz vor Stazione Termini. Ich war überglücklich, als der Münchner Fernzug langsam in die riesige Travertinhalle einfuhr und die Lautsprecher Roma Termini, Roma Termini verkündeten. Richtig angekommen fühlte ich mich etwa 12 Stunden später. Wir waren den ganzen Tag zu Fuß gelaufen, quer durch die Stadt, hatten bei Santa Maria Maggiore angefangen und waren über Forum, Kapitol und Tiberinsel nach Trastevere gelangt und zu Bramantes Tempietto in San Pietro in Montorio aufgestiegen. Dort blickten wir über die Stadt. Es war nach 8 Uhr abends, mein Geburtstag war vorbei, es dunkelte. Wir stiegen wieder hinunter, und als wir unter einem dunkelblauen Frühabendhimmel in die rötlich-abendlich leuchtenden Straßen von Trastevere eintauchten, hatte ich das Gefühl, ich bin in Rom. Rom ist wirklich. Alles, was ich über Rom gelesen habe, hat stattgefunden. Ein Moment der Befreiung. Diese erste Fahrt nach Rom war eine Abiturreise, obligatorisch für ein bayerisches humanistisches Gymnasium. Ich hatte schon mit 16 den Plan erwogen, als Student einmal nach Rom zu gehen. An jenem ersten Abend wurde die Erwägung zum Beschluss, den ich 4 Jahre später auch verwirklichte. So schön und unbeschwert diese Klassenfahrt war, so klar war mir doch damals schon, dass sie noch nicht wirklich zählte. Wir waren viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt, berauscht vom ungewohnten Weingenuss, stark befasst mit den schweren römischen Mahlzeiten, in deren Geheimnisse uns lebenskünstlerische Lehre einführten. Am letzten Tag, ich hatte mit einem Freund noch eine Woche angehängt, ging ich allein auf das Kapitol und plante schon die nächste Reise, die erste eigene, wirkliche Reise nach Rom. Sie fand 2 Jahre später statt und war eine Fußreise. Ich bin zusammen mit jenem Freund, mit dem ich schon die Klassenfahrt verlängert hatte, zu Fuß von Siena nach Rom gelaufen. In 12 Tagen, 2 Ruhetage eingerechnet, eine Strecke von etwa 300 Kilometern. Diese Reise war gut vorbereitet. Unter anderem durch einen 3-tägigen Probelauf von Siena zum Monte Amiata, den wir im Jahr davor unternommen hatten. Die Romwanderung führte uns in ungerader Linie durch südtoskanische Bergland nach Massa Marittima, hinunter in die Maremma, an Grosseto vorbei zur spanischen Seefestung Obeteio. Von der Küste zurück ins nördliche Latium, nach Montalto di Castro, Tuscania, Viterbo, zu den Seen von Vico und Bracciano, und von dort über die Via Flaminia nach Rom. Wir wanderten mit 12 Kilogramm schweren Rucksäcken in der glühenden Hitze der ersten Septemberwoche. Der Zivildienst lag gerade hinter uns und wir fühlten uns so frei, wie man es später nicht mehr erlebt. Wir mieden die asphaltierten Straßen und suchten auf den veralteten Karten des Istituto Geografico Militare, die jüngsten stammten aus der faschistischen Zeit, nach einsamen Feldwegen und Bergpfaden. Wir übernachteten nicht im Freien, sondern suchten in den kleinen Städten nach Hotels, um uns abends frisch anzuziehen und gut essen zu können. Untertags, in der Hitze, war außer literweisem Trinken, dem Verzehr von ein paar Stück Obst und einer Schinkensemmel keine Nahrungsaufnahme verträglich. Immer griffbereit waren die untersetzten roten Bände des Touring Club Italiano, eines Denkmalführers, der noch die letzte Dorfkirche mit ihren Seitenaltären berücksichtigt. Ich weiß noch heute, 15 Jahre später, zahllose Einzelheiten aus diesen kurzen 2 Wochen. Der Morgennebel von Sutri, die zehntausenden Spinnen in einem Unterholz nahe dem Lago di Vico, die schwarz gezackte Silhouette von Burg und Dom Tuscanias im ersten Frührot um 5 Uhr morgens, die endlosen Tabakfelder vatikanischer Latifundien vor Viterbo, brennende Äcker nach der Ernte, der Silberspiegel des Bracciana-Sees beim unvermittelten Heraustreten aus dem Wald oberhalb von Trevignano. Unser Italien war so schön, dass sich später Rudolf Borchardts Satz gut verstand. Die Eisenbahnen hätten das Land für die Fremden verschlossen. Und wohl nicht nur für die Fremden. Die Italiener kennen die nördliche Sitte des Wanderns kaum und brausen heute eher noch blinder durch ihr Land als die Touristen. Wenn sie uns mühselig am